Krankenhaus gibt es ein geflügeltes Wort, weil der eine viszeralchirurgische Oberarzt sagt immer Schlamperladen. Deswegen sagen bei uns immer alle Schlamperladen.
Ja, ich bin eher ganz klassisch bei Fäkalien. Gut. Ich glaube, das war unser Journal Club. Paula, bitte ein Codewort für den Journal Club.
Ich bin doch immer so unkreativ.
Dann ist mein Codewort für den Journal Club so eine Scheiße.
Wie? So eine Scheiße?
So eine Scheiße.
Wie schreibt man das denn? So?
Ja, ne? Einfach nur Scheiße.
Scheiße. Mit Doppel-S.
Ich finde das auch richtig, dass der Torben, der heute keine Studie vorgestellt hat, das Codewort machen darf. Das ist dein Beitrag zum Journal Club.
Stimmt.
Und wir können weiter zu Johannes Hauptthema gehen, oder?
Ja, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe heute etwas Größeres vorbereitet. Das klingt jetzt so gewaltig. Ist es aber nicht. Ich muss nur jetzt gerade hier nochmal, meine Technik versagt gerade. Es tut mir leid.
Was habe ich denn hier gemacht?
Ich habe hier Twitter offen und habe hier ein Riesenfoto gerade im Vordergrund von diesem Bild-Chefredakteur,
dem ehemaligen Horst. Oder dem aktuellen?
Dem ehemaligen. Ich wollte ein anderes Wort gerade benutzen, aber dafür hätte man uns wahrscheinlich hinterher anzeigen können. Deshalb habe ich es mir jetzt verkniffen.
Also Johannes, ich bin sehr froh, dass du dieses Thema jetzt machst, weil das passt thematisch hervorragend zu meinen letzten ungefähr 10.
Das Thema jetzt? Ja, es ist tatsächlich auch ein Thema,
ja.
Was immer wieder vorkommt, gerne übersehen wird und am Ende ziemlich tödlich ist. Was ein genialer Spannungsbogen. Und jetzt fragen sich alle, worüber redet er jetzt?
Was ist das Thema?
Das Thema ist mesenteriale Chemie. Und jetzt ein bisschen Stimmung hier. Wow.
Das wäre jetzt der Moment für die Fanfare.
Und ich möchte das Ganze mal ganz klassisch beginnen mit einem Fallbeispiel, wie man das früher so konventionell in der Uni gemacht hat.
Ines, das
und zwar... Ja, du machst das ja immer so, ich ja nicht. Ich steige immer direkt ins Thema ein. Wir sind in unserer Notaufnahme im Dienst, Assistenzarzt im ersten Jahr, und es kommt ein 70-jähriger Patient, der hat Bauchschmerzen, so im Oberbauch, circa 3 Stunden beginnend, zusätzlich ein bisschen Übelkeit. Der wird auch natürlich vom Rettungsdienst als ISO-pflichtig verkauft, weil Durchfall hat er auch. Und wird internistisch jetzt halt vorgestellt, Ivener Einweisungsdiagnosis Gastroenteritis, I+. So. An Vordiagnosen ist bekannt, wenn man mal in den Computer guckt, also der war schon häufiger bei euch, und der hat einen arteriellen Hypertonus, der hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus Typ 2, der hat ein Vorflimmern und ist oral antikoaguliert mit Eliquis. Also so der klassische internistische Patient, nachts um 2 in der Notaufnahme. Was würdet ihr bei dem für Diagnostik machen? Also ich meine, worum es geht am Ende, habe ich ja schon verraten, das ist jetzt ja einfach, aber was würdet ihr machen? Also es läuft ja unter unklaren Abdomen. Sono. Mit welcher Fragestellung?
Ileus?
Ja, kann man machen, ja.
Cholezystitis, also Oberbauchschmerzen hast du gesagt, oder?
Ja.
Cholezystitis.
Übelkeit und Durchfall.
Ja, Cholezystitis auf jeden Fall.
Ja. Okay, so laborchemisch.
Ja, die Bauchlatte, also Blutbild, Gerinnung, GOT, GPT,
CRP.
AP, Gamma GT, LDH, Lipase. Fehlt noch was?
Hast du LDH schon gesagt?
Ja, habe ich gesagt.
Hat er gesagt, ja. Hat er gesagt.
CRP.
Ja. Okay.
Ich glaube, so die wesentlichen Sachen wahrscheinlich. Krea natürlich immer mit, also.
Mhm.
So ein EKG hat er, glaube ich, noch verdient.
Ja, genau. Also EKG, Vorflimmern, 90er Frequenz, laborchemisch, leichte Leukozytose, irgendwie 12.000 Leukos, CRP, bisschen erhöht, ist irgendwie so 2,3. Leberwerte sind unauffällig, Gerinnung ist minimal verlängert. Was sich mit dem Eliquis erklären lässt, Krea 1,0. LDH minimal erhöht, ihr macht noch eine venöse BGA, da habt ihr ein Laktat von 2. Bildgebung, Sono haben wir schon gemacht. Wollen wir noch irgendwas machen?
Wie sieht denn der so, hat der so ein Looks-Like-Chick oder irgendwas ähnliches?
Nein.
Oder ein positives
sieht,
O oder Q-Zeichen?
Nö, der sieht relativ unauffällig aus. Der sagt halt, ja, mir tut der Bauch weh. Diese Diarrhöen, also die Durchfälle, die habe ich schon den ganzen Tag so ein bisschen, habe ich auch häufiger mal. Ist nicht blutig in der körperlichen Untersuchung, wenn man auf dem Bauch rumdrückt, der ist nicht abwehrgespannt. Man kann den Schmerz im Oberbauch ganz klar auslösen.
Aber Murphy der, ist es jetzt nicht, oder?
Nein.
So ein Murphy-Zeichen.
Nein. Also es ist alles, am Ende läuft es darauf hinaus, es ist alles komplett unspezifisch. Ne? Egal, was ihr jetzt macht, es ist alles unspezifisch. Würdet ihr bei so einem Patienten CT machen?
Ich glaube nicht, das kriege ich nicht durch am Dienst.
Genau. Bei uns werden dann tatsächlich, worüber ich mich regelmäßig aufrege, dann noch so irgendwelche Abdomenübersichtsaufnahmen in Linksseitenlage gemacht. Da kann ich, Gott, ja genau, da sage ich auch immer, das kann ich vorwegnehmen, das bringt einfach genau gar nichts. Ja, also das ist vollkommen unspezifisch und wofür ich eigentlich nur sensibilisieren will, also auch so ein Patient, der initial jetzt gar nicht kritisch wirkt, der wird vom Rettungsdienst als unkritisch verkauft, der wird aus eurer Sicht jetzt in der Notaufnahme ist der eigentlich auch unkritisch, auch minimal erhöhtes Laktat in der venösen BGA, das weist ihr nun einfach auf gar nichts hin und ja, der auch so ein Patient kann eine Mesenterialischämie haben und das ist das Wichtige daran, es ist ein Krankheitsbild, was ganz, ganz häufig einfach übersehen wird und bei zu später Diagnosestellung halt mit einer extrem hohen Mortalität bis zu 100% einhergeht und deshalb möchten wir jetzt erstmal im Folgenden, oder ich möchte im Folgenden mit euch über die Klassifikation, die Pathogenese, die Diagnosestellung, Therapie und die Prognose des Ganzen sprechen. Mir war es alles gar nicht so bewusst, weil man unterscheidet erstmal die akute und die chronische mesenteriale Chemie. Hier wird es natürlich im Endeffekt vor allen Dingen um die akute gehen. Die chronische, das ist halt PAVK-Patient, der immer mal postprandial so eine Minderdurchblutung hat und deshalb abdominelle Beschwerden. Das kann in eine akute übergehen, aber das ist nicht das Thema hier unseres etwas notfallmedizinisch angehauchten Podcasts. Die akute Mesenterialischämie lässt sich wiederum in vier Unterkategorien einteilen. Auch das wusste ich nicht und konnte letztens in der intensivmedizinischen Visite schon glänzen damit. als das Thema auf die Tagesordnung kam. Und zwar gibt es die thrombotisch-okklusive mesenteriale Ischämie und die embolisch-okklusive mesenteriale Ischämie. Das sind so die beiden häufigsten Geschichten. Die embolische ist natürlich die allerhäufigste. Also einfach Thrombus oder Embolus und zu das Gefäß, logisch. Und dann gibt es die Mesenterialvenenthrombose. Das ist insgesamt nicht so häufig und hat auch ein bisschen andere Klinik und wird auch anders behandelt. Und dann gibt es die non-okklusive mesenteriale Ischämie, die sogenannte NOMI. Weiß ich nicht, wer von euch hat das schon mal gehört? Gucken sie alle? Ja, ich kann euch beruhigen. Auch die anderen, bis auf meine Wenigkeit natürlich, als ich den Titel weil ich das vorbereitet hatte, und ich hatte es vorher auch noch nie gehört, hatten es auf unserer Intensivstation gehört und der allgemeinchirurgische Chef hatte das irgendwie aufgeschrieben und alle, was ist NO, Verdacht auf NOMI, was ist denn das? Und ja, ich werde nachher erzählen, was das ist. Aber es ist kein Verschluss eines Gefäßes, also man kann darüber schon mal jetzt nachdenken. Na gut, was passiert denn überhaupt bei der okklusiven Mesenterialischämie, weil das ist vor allen Dingen das, was uns jetzt interessiert. Die arterielle Versorgung des Magen-Darm-Traktes erfolgt vorwiegend ganz kurzes Repetitorium über die Truncus celiacus, Arteria mesenterica superior und Arteria mesenterica inferior. Zwischen diesen ganzen Gefäßen gibt es zahlreiche Anastomosen und postprandial ist es so, dass ungefähr 30% des Herzzeitvolumens für das Stromgebiet des Truncus celiacus und der Arteria mesenterica superior abgestellt werden. Jetzt ist es so, wenn das minder durchblutet wird, dann kann man über die Anastomosen und so es bis eine Minderung der intestinalen Perfusion um bis zu 75% für bis zu 12 Stunden kompensieren, ohne dass man jetzt größere Beschwerden oder maximal akutes Abdomen sozusagen entwickelt. Da hat man vielleicht ein bisschen Beschwerden, aber das wird man erstmal noch nicht so richtig merken. Je länger die Hypoxie dann aber anhält, desto mehr kommt es dazu, dass die intestinale Barriere sozusagen abfällt, weil einfach ist sich eine Gangrene entwickelt und die Zotten absterben und dann können schön Enterotoxine aus dem Darmlumen in die Submucosa der Epithelzellen und Zotten eindringen. Und Enterotoxine in der Submucosa, kann man sich jetzt schon mal überlegen, ist wahrscheinlich nicht gut. Da werden neutrophile Granulozyten aktiviert, freie Radikale gebildet und die Zellen, da setzt sich so ein Teufelskreis in Gang und die Zellen gehen langsam unter. Passiert das nur sozusagen auf der Zellebene, diese Hypoxie und damit die Bildung der freien Radikalen, dann ist das noch reversibel. Also wenn man das hier reperfundiert, in diesem Zeitpunkt, was natürlich relativ früh ist, hat man noch gute Karten. Gelingt es zu dem Zeitpunkt allerdings nicht, die Perfusion wiederherzustellen, dann entsteht aus dieser Mikrozirkulationsstörung, die man da hat, eine irreversible transmurale Ischämie und die führt dann ein bisschen zur Perforation und zum zytokinvermittelten Multiorganversagen, wie wir das bei diesen Patienten dann kennen.
Aber man kann schon festhalten, dass es im Gegensatz jetzt zur Minderdurchblutung des Gehirns oder des Herzens relativ lange mit wenig Blut geht.
Genau.
Relativ lange reversibel ist. Also wir können
es ist relativ lange reversibel, es geht relativ lange mit wenig Blut. Das Problem ist nur, es fällt auch relativ lange nicht auf. Man denke halt an diesen Patienten, den ich am Anfang vorgestellt habe. Ja. Ne? Also warum auch die Laborwerte und so unspezifisch dafür sind und nicht unbedingt immer wegweisend, dazu komme ich nachher noch. Und wenn man es jetzt da muss man auch wissen, wenn der Darm schon richtig ischämisch ist und man hat schon diese transmurale Ischämie und perfundiert den dann kann der Gewebeschaden dadurch noch schlimmer sein, als die Ischämie selber schon war. Weil dann natürlich richtig noch mehr proinflammatorische Zytokine eingeschwemmt werden und wir ein ausgeprägtes Capillary Leak mit Kreislaufversagen bekommen. Ne? Also wie wir das bei der klassischen Sepsis kennen. NOMI, erinnert dich euch, nicht okklusive mesenterale Ischämie, was ist das? Das ist eine mesenterale Ischämie meist auf dem Boden einer schweren Grunderkrankung. Zum Beispiel ein kardiogener Schock mit Low Output, was zu einer ausgeprägten Vasokonstriktion im Plantnikusgebiet führt und dadurch werden dann wieder Mediatoren involviert, RAS, ADH, Endothelin 1, das sind starke Vasokonstriktoren teilweise und die führen dann zu einer Minderdurchblutung. Und wenn man sozusagen diese NOMI-Ursache behebt, mit Katecholamin zum Beispiel, verbessert sich auch automatisch die mesenteriale Durchblutung. Bei okklusiven arteriellen mesenteriellen Ischämien ist die Ursache hingegen natürlich klar definierbar, habe ich gerade schon gesagt, Thrombus oder Embolus. Ja, wie häufig ist das Ganze überhaupt? Insgesamt ist es relativ selten, auch wenn Paula vorhin gesagt hat, dass es das Thema ihrer letzten Dienste war, aber die akute mesenteriale Ischämie betrifft 0,2 bis 0,9% aller Krankenhauseinweisungen, aber mit steigendem Alter steigt auch die Inzidenz halt an. Mhm. Bei über 70-Jährigen sind 10%, etwas mehr sogar als 10% der akuten Abdomen, die in der ZNA vorgestellt werden, auf irgendeine Form der mesenteriale Ischämie hier zurückzuführen. Das heißt, die ist häufiger als die Appendizitis in dieser Altersklasse. Das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man sagt, naja, das wird schon nichts sein. Ne? Mhm. 2/3 der Fälle sind thromboembolisch, meistens dann die Arteria mesenterica superior betroffen. Die Letalität ist insgesamt in den letzten Jahren rückläufig, weil man natürlich sensibilisierter dafür geworden ist und andere diagnostische Möglichkeiten zur Verfügung hat, aber sie liegt bei weitem noch über 50% und ist halt stark abhängig von dem Zeitpunkt der Revaskularisation. Schafft man das schnell, innerhalb von 6 Stunden liegt die Mortalität bei 10-20%, ist die Ischämiezeit mehr als 24 Stunden, dann haben wir eine Letalität von 79-95%. Insgesamt ist es tatsächlich so, dass die NOMI, die nicht-okklusive, mit der höchsten Mortalität vergesellschaftet ist. Das liegt allerdings daran, die sterben dann ja nicht an ihrer Mesenterialischemie, sondern die sterben daran, dass sie so schlecht pumpen, zum Beispiel, dass sie eine Mesenterialischemie bekommen.
Ach so, ja, okay, also, das macht Sinn.
Wenn der erstmal so arm dran ist, dass das Herzzeitvolumen nicht mehr reicht, obwohl die Gefäße im Darm gut sind, der hat wahrscheinlich ein anderes großes Problem.
Genau, und deshalb ist das da hilft ja auch der Chirurg nicht mehr, ne? Auch wenn er es gerne würde, sondern der hat ein ganz anderes Problem, genauso ist das. Und jetzt kommen wir zur Diagnostik. Das ist, finde ich, fast das Wichtigste an der ganzen Geschichte, weil das dazu führt, dass man irgendwie, wenn man da gut aufpasst, dass man vielleicht anders mal daran denkt und dass man diese Patienten, dass man es einfach auf dem Schirm hat und an die Sachen eben ja, denkt und vielleicht auch mal den einen oder anderen raus fischt. Natürlich ist das Leitsymptom bei diesen Patienten initial der akute Bauchschmerz. Wir denken an den Patienten aus dem Fallbeispiel, der sich damit vorgestellt hat. Die Lokalisation ist dabei abhängig initial vom betroffenen Gefäß, also Oberbauch, Mittelbauch, Unterbauch. Die Schmerzintensität ist sehr variabel. Ältere Menschen haben ja durchaus auch unterschiedliche Schmerzempfinden, so wie alle Menschen. Und in der Frühphase ist es so, dass diese Patientinnen oft mehrere Symptome haben. Der Bauchschmerz ist meist begleitet von Übelkeit, Erbrechen oder Durchfällen. Übelkeit ist über 90% der Fälle, Erbrechen ca. 80% der Fälle, Durchfälle knapp um die 50%. Also, klassisches Bild eines
unspezifisch, ne? Also genau. Super undankbar.
Genau,
bei PP war das doch immer Vorhofflimmern und ganz akut Schmerzen irgendwie, also
naja, das
kommt ja, und dann nicht so. Dieses
das freie Intervall. Genau, ja, das kommt gleich mal noch. Ne? Das Vorflimmern ist natürlich ein Risikofaktor. Es gibt Risikofaktoren, das ist klar. Aber man muss halt grundsätzlich daran denken, aber man muss natürlich auch Überdiagnostik vermeiden. Und das macht es extrem schwierig, aber das erzähle ich gleich noch. Nach 3 bis 6 Stunden ist es tatsächlich so, dass das symptomfreie Intervall auftritt, was Paula gerade schon gesagt hat. Das liegt daran, dass durch die fortschreitende Ischämie der Darmwand als ziemlich schnell die Nozizeptoren in der Darmwand untergehen und es einfach nicht mehr wehtun kann. Oder beziehungsweise man diesen recht spezifischen Schmerz, zum Beispiel im Oberbauch, wenn die Mesenterica superior betroffen ist oder der Truncus celiacus, man dann nicht mehr das so differenzieren kann. Und dann kommt irgendwann danach so ein diffuser peritonitischer Bauchschmerz einfach, ne, wenn man da schon die Ischämie halt hat oder die Perforation sogar. Genau, die fortschreitende Ischämie führt nämlich über die Darmwandnarkose zur Peritonitis und dann ist es meistens so, dass das Abdomen dann schon gebläht ist, dass man dann vielleicht auch blutige Durchfälle hat, dass die Patienten tachykard sind, Fieber entwickeln und also so ein sehr beseptisches Krankheitsbild und ein bisschen zum Multiorganversagen bieten. Also zusammenfassend, Torben hat schon gesagt, viele unspezifische Symptome. Daher muss es man bei allen älteren Patienten mit persistierenden Bauchschmerzen, definiert in der Literatur mehr als 2 bis 3 Stunden, die akute Mesenterialischämie als Differentialdiagnose mit im Hinterkopf haben. Das ist natürlich so eine Sache, weil mehr als 2 bis 3 Stunden, wenn er die Symptomatik schon seit 6 Stunden hat, können die 2 bis 3 Stunden sein, die diesen Typen oder diese Frau halt umbringen. Ne? Also ist halt einfach so. Aber kann man nicht ändern. Die Wahrscheinlichkeit für eine arterielle oder akute mesenterielle Chemie steigt mit der Zahl der Begleiterkrankungen. Das hat Ines schon gesagt, wie zum Beispiel PAVK, Zustand nach Myokardinfarkt oder KHK oder Vorhofflimmern oder Strokes in der Anamnese. Aber auch Herzklappenerkrankungen, ein dilatierter linker Ventrikel mit reduzierter LV-Funktion sind alles Risikofaktoren. Oft ist es auch so, dass Patienten, die so thrombotisch-okklusive mesenterielle Ischämien entwickeln, also wir erinnern uns, es gibt embolische und thrombotische, diese mit den thrombotischen, die haben oft schon eine Anamnese mit chronisch rezidivierenden Bauchschmerzen, ja, weil die meistens auch eine PAVK haben und da immer diese postprandialen relativen Ischämien auftreten können, die ich am Anfang erzählt habe. Und da muss man gerade daran denken, dass da jetzt auch sein kann, dass da einfach ein Gefäß durch einen Thrombus zugegangen ist und da kann man nicht sagen, naja, das wird schon nichts sein, das kennen sie ja schon. Ne? Wenn solche Patientinnen sich vorstellen, dann muss man gerade da daran denken, die sind das ja gewohnt, da muss es jetzt ja schlimmer sein, als es sonst normalerweise der Fall ist. 20% der Patientinnen haben auch simultane Ischämien in anderen Gefäßen, zum Beispiel in der Niere, und auch eine bestehende orale Antikoagulation bietet keinen absoluten Schutz vor der Mesenterialischämie. Das muss einem immer klar sein, also auch da kann man das nicht ausschließen. Bei der Mesenterialvenenthrombose als etwas anderes Krankheitsbild, da haben die Hälfte der Patienten bereits eine tiefe Beinvenenthrombose oder eine Lungenarterienembolie in der Anamnese gehabt, weil hier meistens irgendein Risikofaktor für eine Thrombose vorliegt. Am häufigsten ist hier die Faktor 5 Leiden-Mutation zu nennen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel maligne Grunderkrankung, orale Kontrazeptiva, chronische Pankreatitis, also alles. Große abdominelle OP in den letzten Wochen ist immer ein Risikofaktor für eine Mesenterialvenenthrombose. Und Der große Unterschied zu den okklusiven Sachen ist hier, dass die Mesenterialvenenthrombose nicht einfach mal so ganz schnell entsteht, sondern meistens etwas länger schon an Beschwerden macht, also 1 bis 2 Wochen. Also so lange, da wäre man ja mit einer akuten Mesenterialischämie schon lange verstorben. Sehr spannend ist, ich weiß nicht, langweilig, ich weiß unglaublich viel Diagnostik, aber es muss leider sein, weil es geht nicht ohne. Wir sind ja alle so auf Labor getrimmt die ganze Zeit.
Das war übrigens mein Gedanke, oh. Man bräuchte so ein Troponin dafür.
Gibt es leider nicht. Aber, und das ist auch, das wird jetzt kommen, also es wird wirklich, wirklich schwierig. Ne? Die Leukozytose haben ja fast alle, die ist unspezifisch und tritt meistens erst auf, wenn die transmurale Ischämie schon relativ weit fortgeschritten ist. Eine metabolische Azidose in der BGA. Erkennt man oft gar nicht, kann man nichts drauf geben. Oft erbrechen die auch, dann ist das kompensiert, dann ist das noch ausgeglichen. Laktat, der Marker, den wir alle gelernt haben fürs Examen und immer sagen, Alter, wenn das Laktat hoch ist. Ja, wenn das Laktat hoch ist, ist die, ehrlich gesagt die akute Mesenterialischämie. Wer das dann noch übersieht, ja, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Leider ist es so, der Stellenwert wird insgesamt viel zu hoch bewertet. Das liegt daran, dass die Leber Laktat in unserem Kreislauf extrem schnell abbaut. Und das heißt, eine in der arteriellen oder venösen BGA bestimmter normaler Laktatwert schließt eine akute Mesenterialischämie überhaupt nicht aus. Und ich habe mich selber schon, als ich das jetzt so vorbereitet habe, daran ertappt, dass ich so auch gerade in den Frühzeiten meiner Notaufnahmezeiten so immer, ach, das Laktat ist normal, das wird schon keine Mesenterialischämie sein. Also darauf kann man leider nichts geben. Es ist dann auch noch so, dass wenn die Laktatspiegel erhöht sind, mehr als 2 Millimol pro Liter in der arteriellen BGA, dann ist es meist so, dass die Ischämie schon irreversibel ist. Also dass es schon so lange fortgeschritten ist und die Leber einfach mit dem Abbau des Laktats nicht mehr hinterherkommt. Damit kann man zusammenfassend sagen, Laktat sollte nicht zur Diagnostik einer arteriellen Mesenterialischämie verwendet werden. Und normwertige Laktatspiegel, dazu gibt es gute Studien, sind mit einer Verzögerung und erhöhten Letalität, also Verzögerung der Diagnose und damit erhöhten Letalität bei akuter Mesenterialischämie vergesellschaftet. So, jetzt kommen wir zum Troponin, beziehungsweise zum Dedimer. Dedimere haben tatsächlich einen hohen negativen prädiktiven Wert von mehr als 95%. Das heißt, kein Dedimer, relativ unwahrscheinlich, dass eine Mesenterialischämie vorliegt. Aber die Spezifität ist natürlich super gering. Ne? Also ist logisch, Spezifität 40%. Und tatsächlich, Torben, ist es so, die Patienten mit akuter Mesenterialischämie haben häufig auch ein Troponin, was dann natürlich die Leute erst recht vollständig verwirrt. Also wir fassen zusammen, laborchemisch, was aktuell verfügbar ist, ist nichts Gutes dabei, um die Mesenterialischämie auszuschließen oder zu diagnostizieren. Also ausschließen kann man vielleicht noch übers Dedi mehr, aber sollte man auch nicht alleine machen. Also bleibt uns am Ende nur die Bildgebung bei Verdacht auf. Und hier gibt es als erstes mal, das möchte ich ganz klar sagen, Röntgenübersichtsaufnahmen des Abdomens. Ob im Stehen, im Liegen, auf dem Kopf, wie auch immer, sind völlig sinnlos. Es gibt keine Indikation. Es ist eine überhöhte Strahlenbelastung für die Patienten. Es schließt überhaupt nichts aus. Das Einzige, was man sehen kann, ist, ich kann diesen Satz gar nicht lesen, also ich kann ihn nicht mehr hören. Iliustypische Spiegelbildung, gegebenenfalls CT empfohlen. Also ich habe einmal ein Cappuccino gewonnen in Luzern im PJ in der Frühbesprechung, weil da wurde ein Röntgenabdomen gezeigt und ich habe die subphrenische freie Luft gesehen und das war die Quizfrage des Radiologen. Das war das einzige Mal, dass ich irgendwie eine wirklich therapeutische Konsequenz aus einem Röntgenabdomen abgeleitet hätte. Fragt man den Chirurgen, ob er irgendwas operieren will, will er sowieso ein CT. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und damit ist es so, Goldstandard ist und bleibt das biphasische Kontrastmittel-CT. Das sollte man natürlich auch bei Niereninsuffizienz machen mit Kontrastmittel. Die Datenlage für kontrastmittelinduzierte Nephropathie haben wir schon hin und her diskutiert, aber es gibt Daten, kein KM bei Verdacht auf Mesenterialischämie, erhöhte Letalität der Patienten. Punkt.
Ist ja auch logisch.
Ja, Tom?
Ist ja auch logisch, dass wenn, braucht man das Kontrastmittel-CT. Also
Genau. Also, und zwar, genau, ist ja einfach so, ne?
Ja.
Also du willst hier den Gefäßabbruch darstellen im Prinzip.
Ja. Ne?
Orale Kontrastierung sollte man nicht machen, führt nur zu verzögerten Diagnosestellen und schlechteren Beurteilungsmöglichkeiten der Darmwand, zeigt uns alles gar nichts. Das ist halt nur indiziert bei Fragestellungen wie Ileus ja oder nein und wo ist da die Stenose. Und dann möchte ich noch etwas hier für die radiologischen Kollegen anfügen. Ich habe mir ein bisschen die Mühe gemacht, das auch für die Radiologen gleich mal, damit man denen gleich mal so das um die Ohren hauen kann, wie man es gerne hätte. Also wir machen einen Scan, eine Nativaufnahme und eine arterielle und venöse Phase und eine Multiplane-Gefäß, also Rekonstruktion der Gefäßabgänge. Das machen die modernen CT-Geräte mittlerweile alle immer automatisch, aber über diese Phasen, da wird man ja gerne mal zurückgerufen und wird gefragt, wie hättest du es denn gerne? Und da habe ich bisher immer gedacht, ja, woher soll ich das denn wissen? Ich meine, bin ich jetzt auch noch Radiologe oder was?
Wie machst also, du denn die Narkose?
Johannes, jetzt ja, hast du so viel Radiologie erzählt. Johannes, du hast so viel Radiologie erzählt. Wir nehmen heute am 27.03. auf. Wir hatten heute Geburtstag.
Marie Curie?
Nee, der Röntgen.
Frau
himself.
Herr Röntgen. Na ja, gut.
Nur einmal so. Der Vollständigkeit halber. Mist. Herzlichen Glückwunsch.
Dann müssen wir der Ehre halber vielleicht doch eine Abdomenübersicht aufnehmen.
Aber nur heute Nacht. Okay.
Ja, Johannes,
ich habe Nachtdienst, ich werde heute Nacht mehrere Röntgen-Thoraxes und Abdomenübersichten anmelden.
Ja, genau.
Ja. So. Und wenn der Radiologe mich fragt, warum ich das will, werde ich das genauso sagen.
Mr. X.
Du kannst nur Radio, du kannst nur so viel Geld verdienen in Zukunft, weil der Typ heute Nacht Geburtstag hat. Gut. Also. Diese Multiplane-Rekonstruktion machen, ne? Sieht man dann eine fehlende Kontrastmittelaufnahme, eine Pneumatosis intestinalis, also sprich Luft in der Darmwand oder Gasbläschen im Ader-Bett, so geht dies häufig schon mit einer fortgeschrittenen Ischämie einher. Freiluft ist klar. Perforation und bei der NOMI faszinierenderweise kommt im Kontrastmittel-CD nicht so viel bei raus. Wer hätte das gedacht? Und dann, bevor wir zur Therapie kommen, möchte ich noch eine Besonderheit für die anästhesiologischen Kolleginnen und Kollegen und die Intensivmediziner anfügen. Und da gibt es nämlich ein paar Besonderheiten bei Intensivpatienten. Die NOMI ist meist eine Komplikation bei Intensivpatienten. Das ist relativ krass. Und die zweithäufigste Todesursache bei Patienten, Intensivpatienten im septischen Schock. Hättet ihr das gedacht? Also, das tritt tatsächlich, also innerhalb von 3 Tagen nach Aufnahme auf Intensivstation dann auf. Und bei Patienten im Multiorganversagen haben Sektionen ergeben, dass 6,6% dieser Patienten eine akute mesenteriale Ischämie hatten. Mhm. Also das ist schon relativ heftig. Auch bei Covid tatsächlich ist Covid-Infektion und akuten Respiratory Distress Syndrome kommt es gehäuft zu akuten mesenterialen Ischämien und es gibt natürlich einige Risikofaktoren für die Entstehung von der mesenterialen Ischämie auf der Intensivstation. Alter, kardiovaskuläre, renale Grunderkrankung ist klar. Zustand jeder Genese, logisch. Katecholamintherapie tatsächlich, ne? Also wegen verminderter Schwanchikusperfusion, ECMO, CVVH, alle Organersatzverfahren. Und Patienten mit Zustand nach großen abdominellen Herz- oder Gefäß-OPs, da muss man natürlich daran denken. Ja. Und
aber NOMI wird doch wahrscheinlich auch durch, also nicht nur wahrscheinlich, ich bin mir relativ sicher, dass es durch Adrenol bzw. Noradrenalin, muss man natürlich korrekterweise sagen, verschlimmert wird. Also da ist ja die Frage, ob ein Inodilatator da dann vielleicht doch manchmal früher sinnvoll.
Es gibt keine Evidenz, aber es gibt gleich, dazu gibt es keine Evidenz, aber es gibt bei der Katecholaminauswahl ein bisschen was zu bedenken.
Genau, das wäre.
Dazu komme ich aber gleich noch.
Was ja aber auch spannend wäre, ist, ob der thorakale Pedikarder präventiv wirkt.
Das kann ich nicht beantworten, tatsächlich. Aber für die
Hinweise
für die
gibt
no-
es bestimmt.
Hm?
Es gibt ja Hinweise, dass es bei diesen OPs die Durchblutung verbessert. Was Paula meint, also bei diesen abdominellen OPs und das könnte man natürlich nehmen als Hinweis.
Ja, als Hinweis, genau, als Trend. und bei Patienten mit Zustand nach Reanimation Wenn die blutige Diarrhöen entwickeln und unklare Bakteriämien, dann denkt man ja immer, ich sehe sie alle quasi spiegeln bei uns auf der Intensivstation und die Blutungsquelle suchen. Und wie oft liest man, man hat keine Blutungsquelle gefunden? Das ist hochsuggestiv, ein solcher Befund für eine Nomi.
Ich dachte für Clostridien. Entschuldigung. Das ist Quatsch. Wenn man nichts vorbereitet hat, dann...
Es ist so, bei 25% der Patienten, die Nomi haben, kommt im KMCT halt nichts raus. Da kann man diese Diagnose dann erst sichern bzw. festigen mit einer Endoskopie oder Laparotomie. Im Median tritt bei reanimierten Patienten das nach dem 4. Behandlungstag auf. Und man sollte immer, wenn man einen Patienten hat, der zum Beispiel reanimiert wurde und wo es zu einem signifikanten Anstieg des Katecholaminbedarfs, die Abnahme des Oxygenierungsindex und Anstieg des SOFA-Scores ohne Anstieg der spezifischen Entzündungsparameter kommt, daran denken, dass es das sein könnte. Und das steigt eigentlich schon 24 Stunden ungefähr an, bevor man diese Nomi-Diagnose sozusagen, bevor die blutigen Diarrhöen und so auftreten. Es ist aber übrigens relativ egal, was man mit diesen Patienten dann macht. Man kann, auch wenn man es erkennt, die Letalität dann nicht reduzieren. Das finde ich immer so ernüchternd dann. Bei Verdacht auf Nomi sollten die Patienten dann endoskopiert werden. Ja, die Therapie. Die wichtigste Therapie für Patienten jeglicher Art mit einer akuten Mesenterialischämie ist erstmal dran zu denken und drauf zu kommen und die Diagnose zu sichern. Danach macht man Initialtherapie. Da ist erstmal, das kann man in der Notaufnahme machen, das kann man auf der Intensivstation machen. Das Ziel ist die Verbesserung der intestinalen Perfusion und damit des Sauerstoffangebots. In der Regel, wenn die Patienten septisch sind, Volumenbolus, Vollelektrolytlösung, 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht in den ersten 3 Stunden. Wenn keine Sepsiszeichen bestehen, dann das Volumendefizit ausgleichen und danach Volumen in der Erhaltungsdosis substituieren, also 1-2 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde. Vasopressoren sollte man eher zurückhaltend einsetzen, weil sie, wie Torben schon gesagt hat, die intestinale Perfusion reduzieren. Deshalb nur geben, wenn man mit Volumen alleine nicht auskommt. Das ist quasi so ähnlich wie in der Sepsis. Wenn erforderlich, wird trotzdem primär Noradrenalin gegeben. Spannend fand ich, keine Applikation von Herzglykosiden. Die sind bei Verdacht oder bei gesicherter Mesenterialischämie kontraindiziert.
Okay.
Weil sie die Spanchikus-Durchblutung reduzieren.
Okay.
Ja, also kein Digitales geben. Schönen Gruß an den einen oder anderen Kollegen auf der Intensivstation, der das standardmäßig macht. Bei jedem Vorhofflimmern. Ich wusste es aber auch nicht tatsächlich.
Aber man sollte ich mache das nicht bei jedem. Ich glaube, die Spitze ging nicht an mich, aber ich bin,
nein.
bin auch ehrlich. Digitales ist bei Patienten auf Intensivstationen mit einer Tachyarrhythmie bei mir auch immer mit in der Überlegung drin und ich mache das auch regelmäßig mal.
Tja, das weißt du jetzt Bescheid. Da nicht. wenn es denn weiß, dass sie es haben. Genau. Ne? mittleren arteriellen Druck von 65 mm Quecksilbersäule anschreiben, das kennen wir. Gegebenenfalls bei chronischem arteriellen Hypertonus höhere Drücke. Dazu gibt es allerdings wiederum keine Daten. Echo sollte durchgeführt werden. Pico sollte großzügig etabliert werden bei diesen Patienten, weil, ja, warum erzähle ich gleich noch? Und dann wird eine therapeutische Antikoagulation begonnen mit einer Ziel-PTT von 50 bis 70, also mit unfraktioniertem Heparin. Anti-infektive Therapie etablieren die Enterobakterien und Enterokokken, abdeckt zum Beispiel Piptaz würde ich da empfehlen als Initialmanagement, keine enterale Flüssigkeit und Nahrungsaufnahme und eine adäquate Analgesie. Das ist die Initialtherapie. Danach müssen diese Patienten natürlich oder parallelzügig in den OP. Das heißt, alle Patienten mit Zeichen einer Peritonitis oder CT-Zeichen einer Darmwandgangrän, also Pneumatosis, intestinales Gasbild, hier sehen im Mesenterial und Fortaderbett, werden einer explorativen Laparotomie zugeführt. Ziel ist natürlich die Wiederherstellung der intestinalen Perfusion, die Beurteilung des Ischämieausmaßes und die Resektion irreversibel geschädigter ischämischer Darmanteile, unabhängig davon, wie jetzt die Ätiologie war. Ne? Also auch bei einer Mesenterialvenenthrombose, auch bei einer Onomi, die werden immer in der Regel exploriert und wird geguckt, ob man irgendwas resizieren kann. Wenn man nicht klar beurteilen kann, ob ein Darmsegment irreversibel ischämisch ist, dann sollte man großzügig eine Second-Look-OP innerhalb von 12 bis 24 Stunden nach der ersten Operation durchführen. Gibt es keine Zeichen einer fortgeschrittenen Ischämie, sollten diese Patienten nicht primär operiert werden, sondern dann wird der Versuch einer endovaskulären Therapie unternommen, entweder Thrombektomie oder Lyse. Das hat deutlich ausgeprägte Vorteile, und zwar eine 2,5-fach reduzierte 30-Tage-Mortalität im Vergleich zur offenen chirurgischen Exploration.
Krass.
Man muss allerdings sagen, ein bisschen einschränkend muss man dazu aber sagen, dass natürlich die Patienten, die man offen exploriert hat in der Vergleichsstudie, deutlich kränker waren, ne? Als die, die man erstmal geguckt hat, ob man da interventionell tätig werden kann. Ne? Bei NOMI macht man in der Regel dann als Goldstandardtherapie eine DSA, also digitale Subtraktionsangiografie, und gibt dann lokal intraarteriell Torben Vasodilatatoren. Zum Beispiel Iloprost 4 Nanogramm pro Kilogramm pro Minute. Aber das ist was für unsere interventionellen Radiologen, da sind wir als Anästhesisten auf jeden Fall raus.
Ja, das ist super spannend und das geht sicherlich in die Richtung. Ich habe ja tatsächlich überlegt, ob denn Dubutamin oder irgendwas macht ja auch.
Genau, aber die Empfehlung ist nicht Dubutamin zu geben, sondern Noradrenalin zur Kreislauftherapie. Nichtsdestotrotz.
Okay.
Habe ich aber vorhin schon vorgelesen.
Ja, ich weiß. Ich wollte es nur noch mal.
Vorgelesen ist gut. Ich habe natürlich heute ein Skript, weil das ist zu viel, das kann ich mir nicht merken.
Wir lesen niemals vor. Wir können das alles auswendig.
Und bei der Mesenterialvenenthrombose ist tatsächlich so, diese Patienten werden auch nicht operiert. Die kriegen unfraktionierte Heparine. Und da wird empfohlen in der Leitlinie, diese Patienten, bevor man sie dann irgendwann entlässt, wenn es ihnen besser geht, weil die müssen ja länger heparinisiert werden, dass man da nochmal eine Gastro macht und guckt, ob die Ösophagus oder Fundusvarizen haben, aufgrund der Umgehungskreisläufe.
Mhm.
Fand ich auch spannend. Ein bisschen noch was zu intensivmedizinischem Management. Das primäre Katecholamin auch postoperativ bleibt Noradrenalin, allerdings gegebenenfalls in der Kombination mit Dobutamin. Und dann ist ganz, ganz zentral die Vermeidung einer intraabdominellen Hypertension. Eine intraabdominelle Hypertension ist definiert als ein intraabdomineller Druck von mehr als 12 mm Quecksilbersäule. Und ab 20 ein abdominelles abdominelles Compartment mehr als 20 mm Quecksilbersäule. Und ein neu aufgetretenes Organversagen dazu, also zum Beispiel Nierenversagen, Leberversagen, das in Kombination. Es ist klare Empfehlung, routinemäßig bei Patienten mit Mesenterialischämie den intraabdominellen Druck zu messen und dann eine intraabdominelle Hypertension frühzeitig zu erkennen und ebenfalls das Ganze zu dekomprimieren. Man sollte bei diesen Patienten mit Zustand nach Mesenterialischämie so volumensparend wie möglich dann agieren. Und es macht wenig Sinn bei Patienten, die das Risiko eines erhöhten intraabdominellen Drucks haben oder sogar schon eine Hypertonie oder sogar ein Compartment, Volumenstatus versuchen zu bestimmen über Passive Leg Raise, Kavaschall oder Pulsdruckvariation, weil das alles vom Druck halt abhängt und da gewinnst du halt nichts mit. Deshalb brauchen diese Patienten Pico.
Mhm.
Das ist ganz klare Indikation. Eigentlich sogar habe ich gelesen, alle großen abdominellen OPs, die ein Organversagen entwickeln und hochkatecholaminpflichtig sind zwingende Indikationen, Lasa stand in einer Quelle für ein Pico-System. Nur mal so am Rande.
Ja.
Ansonsten, wenn man Pico nicht hat, dann sollte man sich halt orientieren am Mitteldruck für das Volumenmanagement, an der Laktat-Clearance und an der Urinproduktion. Ne? Und vor allen Dingen dessen Verlauf.
Was mich wirklich interessieren würde, schreibt uns bitte einfach nur ein, wir machen das. Benutzt ihr wirklich, also obwohl ihr Pico habt, wenn ihr keins habt, dann geht die Frage nicht an euch. Benutzt ihr es standardmäßig bei septischen beziehungsweise
Schocks.
Bei schockigen Patienten?
Ja. Würde mich, Schock vorm Allergenese, muss man ja am Ende sagen.
Ja, würde mich wirklich interessieren, weil ich kenne mehrere Kliniken, die es haben, die es nicht benutzen, obwohl es da ist.
Ja, und natürlich, wie bei allen Intensivpatienten, frühestmöglicher Beginn der enteralen Ernährung tatsächlich auch bei diesen Patienten außerhalb der Schockphase. Das war ein kurzer Ritt durch die Mesenterialischämie, oder ein gar nicht so kurzer Ritt, muss man tatsächlich sagen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen.
Ich fand super.
Ich habe noch ein Codewort. Das Codewort ist Laktat.
Johannes, ja. Ich fand es super spannend. das ist wirklich ein Krankheitsbild, was sowohl im Uni- als auch im Facharztlernen irgendwie aneinander an einem vorbeigeht, obwohl es, wie du ja schön dargestellt hast, super relevant ist.
Ja, ist es tatsächlich. Also ich fand es selber ein bisschen erschreckend, als ich es so vorbereitet habe und dachte immer, naja, sollte man vielleicht doch ein bisschen mehr dran denken, als man es vielleicht im Alltag tut.
Ja, aber es ist halt wirklich schwer zu diagnostizieren.
Ja, aber lass die Finger von der Abdomenübersicht. Das sind eigentlich so die Key Messages. Und wenn ihr denkt, es ist eine mesenteriale Chemie, seid mit dem CT großzügig.
Ja.
Und an die jungen KollegInnen in der Anästhesie, unterschätzt diese Patienten nicht. Also ich fand diesen Patienten da in einem Fallbeispiel total plakativ, weil tatsächlich denkt man ja, ach nee, so schlimm sind die ja gar nicht. Und potenziell können die einem aber ziemlich um die Ohren fliegen, habe ich
das
gelernt.
Stimmt. Ja. Ich glaube, das kann man erweitern. Jedes akute Abdomen, was wirklich ein akutes Abdomen ist, was vor euch liegt in der Anästhesie, hat das Potenzial, Kacke zu werden. Also,
oh shit.
Ja. Yep. Looks like shit score auf jeden Fall positiv.
Ja.
Ja, aber das ist ja das Gemeine. Manchmal sehen die ja gar nicht so scheiße aus und dann plötzlich ist der Sympathikus weg, wenn man die eingelitten hat, und dann ist leider plötzlich auch alles andere nicht mehr so
jetzt
toll.
Jetzt müssen wir das Ganze hier wieder als explicit kennzeichnen.
Naja, bei dem Codewort ist ja dann jetzt eh egal, oder?
Ja.
Gut.
In diesem Sinne.
Gut, ich sag.
Das war mein Beitrag.
Wirklich gut, also. Das klingt, soll jetzt nicht überrascht klingen, aber wirklich gut. Also,
endlich mal hat er wieder was gemacht, wo man was draus macht.